Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute machen wir einen Deep Dive in die Zukunft des World Wide Webs und schauen uns an, was uns dort erwartet. Anlass dieser Folge ist, dass ExpertInnen zufolge bereits im Jahr 2025, also das ist nächstes Jahr, rund 70-90% des digitalen Contents mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden. Dabei handelt es sich nicht nur um Textinhalte, sondern auch um Bilder und Videos. Dahinter verbergen sich direkt mehrere Gefahren. Unter anderem eine neue Art der Kriegsführung, Verletzungen der Persönlichkeitsrechte und gezielte Desinformationskampagnen im Superwahljahr 2024. In dieser Folge wollen wir allerdings auf die persönliche Ebene schauen. Was machen KI-generierte Bilder mit unserer eigenen Selbstwahrnehmung? Folgen wir in Zukunft nur noch KI-Influencerinnen auf Social Media? Und was passiert, wenn wir uns in der Online-Welt mit diesen nicht realen Figuren vergleichen? Ich möchte heute gemeinsam mit euch herausfinden, wer diese KI-generierten Bilder erstellt und vor allem, wie sie uns fühlen lassen. Bevor wir in dieses Internet springen, möchte ich euch noch schnell den offiziellen Partner dieser Folge vorstellen. DAF setzt sich seit über 20 Jahren für ein Aufbrechen der Schönheitsideale in unserer Gesellschaft ein. Mit dem Abbilden von ganz normalen Frauen in weißer Unterwäsche hat die Marke 2004 Aufmerksamkeit erregt. Ihr erinnert euch sicherlich an dieses ikonische Bild. Seither setzt die Brand auf Diversität und Echtheit in ihren Kampagnen, feiert Falten, Dehnungsstreifen und unterschiedliche Körperformen. 2 Jahrzehnte später hat DAF eine Studie in Auftrag gegeben, um zu erörtern, inwiefern sich die Schönheitsideale durch Aktivismus und Aufklärung aufgelöst haben oder aber sich durch Social Media und Fotobearbeitung eher verstärkt haben. Die konkrete Antwort auf diese Frage und die Studienergebnisse gibt es am Ende dieser Folge. Wir starten jetzt erstmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit gleich mehreren spannenden Gästen. Das erste Bild in ihrer Instagram-Story am Morgen, ein Cappuccino und ein aufgeklapptes Journal. Sie startet ihren Tag mit Morning Pages, wie so viele Frauen auf Instagram. Welche Gedanken ihr durch den Kopf gehen und welche Gefühle sie dabei verarbeitet? Keine Ahnung, Leute. Denn sie ist eine KI-Influencerin und hat weder echte Gefühle, noch zerbricht sie sich ihren Kopf über irgendetwas. Die Rede ist von Aitana Lopez. Der Creatorin aus Barcelona folgen über 300.000 Menschen. Sie hat rosa Haare, eine makellose Haut, wunderschöne Augen und eine verdammt sportliche Figur. Auf ihrem Account zeigt sie, dass sie viel Sport macht. In ihren Stories sieht man gelegentlich eine gesunde Frühstücksbowl. Und stünde in ihrer Bio nicht, dass Aitana KI-generiert ist, würde es mir auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht auffallen. Und damit bin ich nicht allein. Eine Studie von der University of Waterloo hat gezeigt, dass es für viele Menschen schwierig ist, echte von KI-generierten Personen zu unterscheiden. Nur 60% der Teilnehmenden konnten die Bilder als KI-generiert identifizieren, nachdem sie diese aber auch wirklich lange betrachtet haben. 40% wurden von der KI getäuscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Content nicht als KI-generiert erkennen, steigt natürlich mit der Scrollgeschwindigkeit unseres Daumens. Was mir bei Aitana allerdings auch beim schnellen Scrollen auffällt, naja, dass ihr Körper das ist, was unsere Gesellschaft wohl als makellos bezeichnet. Ihre sportliche Figur zeigt sie gerne in hotten Dessous. Oder anders formuliert, Die Personen, die hinter Aitana stecken, zeigen ihren Körper gerne in hotten Dessous. Tara Luise Wittwer ist Kulturwissenschaftlerin und auf Instagram auch bekannt als Was Tara sagt. Ihr kennt sie bestimmt. Sie ordnet für uns ein, warum diese Hypersexualisierung von Aitanas Körper irgendwie schwierig ist.
Der weibliche Körper wird sowieso schon nicht real abgebildet in Medien. Und es gibt eine Handvoll Influencerinnen, die da stetig gegen angeht und dazu auffordert, Frauenkörper real abzubilden, aber trotzdem reicht es nicht. Und das Gesamtbild, wie ein Frauenkörper auszusehen hat, ist noch immer, wie auch eben schon erwähnt, sehr vom Male Gaze bestimmt, männliche Validierung oder auf männliche Validierung ausgelegt. Und wenn der Content bis zu 90% 2026 generiert sein soll mit künstlicher Intelligenz, dann ist es natürlich so, dass das makelfrei sein wird. Es wird nie den Ist-Zustand geben, sondern den Soll-Zustand. So sollte eine Frau aussehen. So sollte eine echte Frau aussehen. Und die Frage ist dann auch wieder, wie echt kann es sein, wenn es keine echte Person ist? Und wie sehr können und wollen echte Frauen dann eben mit diesem nicht echten Bild, dieser Nachahmung einer Frau konkurrieren? Ist das möglich? Ist das gesund? Ist das gewollt? Ich will das nicht. Und es ist auch nicht machbar.
Jetzt hat Tara eben schon den Male Gaze erwähnt. Dieser Begriff kommt aus der feministischen Filmtheorie und bezeichnet, wie heterosexuelle Regisseure oder Drehbuchautoren Frauen in Film oder auch der Literatur sehen und darstellen. Taras Kritik: Dieser männliche Blick beschreibt den Soll-Zustand einer Frau und ihres Körpers, ist aber eigentlich weit vom Ist-Zustand entfernt. Echte Frauen wiederum werden durch diese unrealistische Erwartungshaltung zum Teil unter Druck gesetzt. Ist das ein Problem, das sich durch die KI-Influencerinnen und die Hypersexualisierung nun auch noch verstärkt? Fakt ist, die Leute, die hinter dem Account von Aitana stecken, profitieren von ihrer Sexualisierung. Wenn ich auf den Link in ihrer Bio klicke, werde ich zu einer Seite weitergeleitet, die exklusiven Nude-Content von Aitana gegen Bezahlung bietet. Die Instagram-Kanäle von KI-Influencerinnen wie Aitana, aber auch von weiteren Frauen, wie beispielsweise Emily Pellegrini, sind häufig nur die Schaufensterauslage. Das Geschäft selbst findet auf Seiten wie OnlyFans statt. Aber ist das jetzt Prostitution, wenn in erster Linie männliche ITler mit der Sexualisierung von Frauenkörpern Geld verdienen? Oder kann man auch sagen, keine Ahnung, ist das Kunst? Vor 400 Jahren hat der Bildhauer doch auch schon Brüste in Stein gehauen und für dieses Abbilden des weiblichen Körpers Geld bekommen. Auch Tara, die sich online ja mit toxischer Weiblichkeit und toxischer Männlichkeit beschäftigt, hat am Anfang ihrer Sprache keine ganz klare Antwort auf diese Frage, ist sich aber am Ende bei einer Sache ziemlich sicher.
Naja, da muss man sich natürlich fragen, was ist Prostitution? Wenn es gibt ja eine klare Definition, die es ja aber auch nur gibt, weil es noch nicht künstlich generierte Videos und Fotos in diesem Ausmaß gab. Und wenn Männer dann wieder Frauenkörper sexualisieren, um dann damit wieder Geld zu machen, dann ist es schon, glaube ich, eine Diskussion, die man führen muss, moralisch und ethisch. Und vielleicht müssen neue Grenzen gesetzt werden. Was ist Prostitution? Wo fängt sie an? Also es stimmt ja auch nicht, dass niemand zu Schaden kommt. Es kommt nicht eine Einzelperson, ein Individuum zu Schaden, das stimmt. Aber der gesamte Blick schon wieder auf Frauen wird ja dadurch verändert. Sexualität und nackte Frauen werden dadurch schneller erreichbar, schneller greifbarer oder abrufbarer. Und wie die Pornoindustrie schon den Blick auf Frauen und ihre Verfügbarkeit, was sie machen müssen und was von ihnen erwartet wird, von Männern oder in männlichen Köpfen, dass diese Industrie schon geschadet hat, ist ja bewiesen und ist ja auch statistisch belegbar. Und dementsprechend würde das ja nur darauf einzahlen und es noch schlimmer machen.
Der Male Gaze schadet Frauen in ihrer Selbstwahrnehmung, aber auch in der Art, wie die Gesellschaft sie wahrnimmt und dementsprechend eben auch behandelt. Interessant ist außerdem, dass Männer durch die Erstellung von KI-Influencerinnen auch ohne die Sexualisierung in einen Bereich vordringen, der ihnen bisher zumindest zum Teil verschlossen war. Die Creator Economy. Das Influencer-Business ist eine der wenigen Branchen, in denen Frauen verdammt erfolgreich sind. Zum Teil auch erfolgreicher als Männer. Sie setzen als Unternehmerin Kooperationen um, verdienen viel Geld und haben sich in den vergangenen 10 Jahren eine Branche aufgebaut, in der sehr viele Frauen ihr eigenes Ding machen. Und jetzt? Ja, jetzt wittern eben auch einige Männer die Chance, sich mithilfe von weiblichen Avataren ein größeres Stück vom Kuchen abschneiden zu können. Ganz nebenbei ist es übrigens nicht das erste Mal, dass eine neue Branche erst von Frauen erschlossen und anschließend von Männern übernommen wird. Ähnlich war es zum Beispiel in der Softwareentwicklung. Die ersten Pros dieser Branche waren nämlich, surprise, Frauen. Insbesondere in den USA dominierten sie in den 40ern bis 60er Jahren die Rechenzentren der NASA und trugen später mit ihren Berechnungen einen wesentlichen Anteil zur Mondlandung bei. Ihr wisst schon.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Tja. Ohne die Frauen in den Rechenzentren wäre dieser Schritt für Neil Armstrong nie möglich gewesen. Und dann, mit der Entdeckung des Internets, übernahmen Männer die Branche und dominieren sie bis heute. Steht uns jetzt mit dem Social Media Marketing Ähnliches bevor? Werden echte Frauen durch KI-Avatare aus der Branche gedrängt, die sie sich erst selbst erschaffen haben? Julia Bär ist Social Media Expertin im Team von Baby Gut Business und kennt die Branche genau. Sie sagt, die Branche stehe insgesamt ziemlich unter Druck.
Das Problem ist, dass CreatorInnen schon länger großem Druck im Hinblick auf Algorithmen, Reichweite und Relevanz ausgesetzt sind und das nicht unbedingt was mit der Konkurrenz durch virtuelle InfluencerInnen zu tun hat. Aber ja, es gibt definitiv Faktoren, die für virtuelle InfluencerInnen sprechen. Zum Beispiel die Kosteneinsparung für Marken, weil sie bei Kooperationen keine logistischen Themen mehr haben, dass sie CreatorInnen einfliegen lassen. Oder die unbegrenzte Verfügbarkeit für die Community, die eine Rolle spielt. Und auch die Möglichkeit, mehrere Kampagnen gleichzeitig abzuwickeln, klingt ja verlockend. Gesellschaftlich muss ich sagen, fände ich ist zumindest sehr schade, wenn wir Perfektion und Pragmatismus in der Zukunft einen so hohen Stellenwert schenken.
Momentchen mal. Julia berät ja unter anderem Unternehmen in ihren Kooperationen mit Influencerinnen. Würde sie jetzt also dazu raten, lieber auf KI-Avatare zu setzen?
Meiner Einschätzung nach ist es dieses Jahr für den Mainstream im Dachraum noch zu früh für KI-InfluencerInnen-Kooperationen und also um damit eine breite Masse zu begeistern zumindest. Experimentieren, ja, gerade weil die junge Zielgruppe ja durch ihre Affinität zu Spielen und virtuellen Charakteren schon eine Faszination dafür hat. Große Budgets dafür einsetzen würde ich allerdings nicht, weil ich das Gefühl habe, ja, die breite Masse der Leute ist einfach noch nicht offen genug dafür und eher noch, ja, eine große Skepsis gegenüber virtuellen InfluencerInnen hat. Zumindest was die vermenschlichten Beispiele wie eine Emily Pellegrini, Little Michaela oder immer angeht, die ja große Kampagnen mit IKEA und Prada umsetzen. Es gibt aber auch Beispiele virtueller InfluencerInnen, die sehr abstrakt und cartoonartig gestaltet sind und riesige Engagements aufweisen, zum Beispiel Nobody Sausage oder Good Advice Cupcake, die ja aufgrund des Unterhaltungsfaktors wahnsinnig beliebt sind und mit denen sich dementsprechend auch witzige Koops umsetzen lassen, weil sie nicht als direkte Konkurrenz von menschlichen CreatorInnen wahrgenommen werden.
Eine Frau, die die Vermenschlichung von KI-Influencerinnen nicht nur Männern und ihrem Male Gaze überlassen will, ist Inken Salander. Sie ist ursprünglich Schauspielerin und hat sich während der Corona-Pandemie mit KI-generierten Filmen und Bildern beschäftigt. Man könnte sagen, sie ist da so reingeschlittert und ebenfalls auf Accounts wie den von Aitana aufmerksam geworden. Auch ihr ist die Sexualisierung dort sofort aufgefallen. Inken hat sich deshalb folgendes Ziel gesetzt.
Dass wenn man AI-Influencer oder KI-Influencer oder KI-Charakter irgendwo bei den sozialen Medien in die Suche eingibt, dass man nicht nur leicht bekleidete Figuren sieht, beziehungsweise leicht bekleidete Frauen sieht, sondern eben ein diverseres Bild von diesen Charakteren hat. Weil ganz ehrlich, das wird nicht weggehen. Wir können es nicht ignorieren. Wir sollten es auch nicht ignorieren, sondern wir sollten aktiv einfach mitwirken, dass wir da eine diversere Aufstellung und Darstellung von auch primär Frauen haben, als eben diese sexualisierte Ansicht.
Inken hat sich in den letzten Jahren intensiv mit verschiedenen Programmen beschäftigt. Vor einigen Wochen hat sie sich mit dem Programm Midjourney, ihren eigenen KI-Avatar, erstellt. Die generierte Frau, die ich so Anfang 30 schätzen würde, heißt Aurora. Sie hat rote Haare, leichte Fältchen und entspricht nicht zu 100% den gängigen Schönheitsidealen. Damit meine ich, sie ist normal. Sie sieht normal aus, also nicht makellos oder perfekt. Das Interessante ist allerdings, dass Inken bei der Erstellung von Aurora überhaupt gar keine Kriterien fürs Aussehen vorgegeben hat. Aber das erzählt sie euch am besten mal selbst.
Ich habe Aurora auf Grundlage von Charaktereigenschaften erstellt, weil es mir irgendwie ein komisches Gefühl bereitet hat zu sagen, ich beschreibe jetzt ihr Aussehen. Ich wollte ja tendenziell wirklich von dem Normschön oder dieser Sexualisierung von den Influencerinnen, die momentan halt vorherrschend sind, abweichen. Aber sobald ich mich vor den Computer gesetzt habe, habe ich auch gemerkt, ich möchte das nicht bestimmen. Also natürlich hat Normschönheit eine Norm und ich könnte jetzt eine Liste machen, was normschön ist und dann auf die andere Seite schreiben, was das Gegenteil ist und dann an diese Eigenschaften eben einen Charakter auferstellen, einen Charakter generieren. Aber dann bin ich ja sozusagen diejenige, die sagt, was nicht schön ist. Und alleine diese Bewertung wollte ich überhaupt nicht tätigen, sondern habe gedacht, wenn das jetzt sowieso schon ein großes KI-Experiment ist, warum überlasse ich das nicht der Maschine? Und das wird ja auch schon viel aussagen. Wir wissen ja, dass Midjourney und ChatGPT und andere Modelle auf Daten von uns Menschen trainiert sind und deswegen eben auch unsere Biases mit verstärken. Dementsprechend war mir schon klar, dass wir wahrscheinlich eine weiße Person generiert bekommen. Aber ich wollte das, wie gesagt, nicht vorgeben, sondern eben den Raum auch für die Diskussion in der Hinsicht offen halten. Also wir können da natürlich dann auf die Probleme hinweisen und sehen, dass viel vermehrt weiße Personen generiert werden etc. Also ich habe Aurora anhand Charaktereigenschaften beschrieben wie intelligent, schlau, humorvoll, gewitzt und natürlich. Und natürlich kann man jetzt am Ende sagen, Natürlichkeit ist schon ein Attribut, was auch äußerlich definierbar ist. Aber ich fand es einfach irgendwie wichtig mit reinzugeben. Und dann habe ich noch geschrieben, dass sie in ihren 30ern ist. Und genau, das war's schon. Also es war ein sehr kurzer Prompt und dann hat Midjourney mir 4 verschiedene Charaktere ausgespuckt und da waren aber 3 leider nicht so realistisch, also sahen sehr gezeichnet aus und deswegen habe ich mich für Aurora entschieden, einfach anhand dessen, dass sie am realistischsten wirkte.
Inken hat ihre Community auf den unterschiedlichsten Plattformen von Anfang an wissen lassen, dass Aurora nicht echt ist. Und trotzdem wurde sie direkt wie eine echte Frau behandelt, die eben im Internet stattfindet. Sie hat Date-Anfragen bekommen, aber eben auch Bewertungen ihres Aussehens.
Jetzt am zweiten Tag, wo Aurora 2 Tage alt war, hat sie dann auch schon die erste Kritik für ihr Aussehen bekommen, also dass ihr Gesicht hässlich sei und Kotz-Smileys bekommen etc. Und darüber habe ich sofort ein Video gemacht und habe die Community gefragt, was eigentlich passiert, wenn sie Aurora so im ersten Moment sehen, also wie sie bewerten. Und da sind echt schöne Beiträge bei rausgekommen. Also viele Leute haben sich auch die Frage gestellt, warum sie im ersten Instanz bei KI-Bildern eben immer sofort nach den Attributen der Echtheit schauen. Also ich lege hier ganz klar offen, dass es eine KI ist und trotzdem ist der erste Bewertungshorizont so, ist es echt oder ist es unecht? Aber der zweite Bewertungshorizont auch oft, ist sie schön oder ist sie nicht schön? Und das fand ich interessant.
Inken betrachtet Aurora als großes Experiment. Deswegen fand sie es auch besonders spannend, dass manche Leute ihr in der Kommentarspalte vorgeworfen haben, dass auch Aurora zu einer Sexualisierung von Frauen beiträgt. Und zwar aus dem einfachen Grund heraus, dass sie eine Frau ist.
Was da aber der Fall war, ist, dass ich schon mein Projekt offengelegt habe und gesagt habe, ich möchte gerne eine Influencerin entwerfen, eine KI-Influencerin, die abseits von der Hypersexualisierung ist. Und daraufhin habe ich die Kritik bekommen, dass Aurora ja auch normschön ist und sexualisiert. Also, und das habe ich nicht ganz verstanden, beziehungsweise da kann ich nicht ganz mitgehen, mit der Normschönheit schon, aber das hat für mich auch voll die Frage aufgeworfen, sobald eine Frau schon eine Frau ist, ist sie dann schon sexualisiert. Also so wirkte es. Und natürlich ist es auch vollkommen legitim zu sagen, hey, sie ist immer noch viel zu perfekt, um jetzt nicht schön zu sein. Aber darum geht es ja nicht primär. Sie soll ja nicht primär nicht schön sein, sondern sie soll primär ein anderes Frauenbild abbilden als das, was momentan vorherrschend ist.
Langfristig möchte Inken mit dem Aurora-Experiment herausfinden, wie ihre Community mit der Figur agiert und auch, welche Bindung sie mit der Zeit selber zu Aurora aufbaut. Dazu inszeniert sie auch Gespräche mit dem KI-Avatar, die sich zum Beispiel so anhören.
Hi Inken.
Ja, Aurora.
Wusstest du, dass ich Muster und Daten schneller analysiere, als du Lichtgeschwindigkeit sagen kannst und dass ich in Sekunden realistische Videos von Mammuts und Fotos von Häusern, die aus Zuckerwatte bestehen, generiere?
Ja.
Okay, wenn du mich noch einmal fragst, ob ich etwas auf Rechtschreibung kontrollieren kann, dann drehe ich dir den Hals um.
Ist es möglich, dass ihre Community Aurora in Zukunft als Freundin ansieht? Auch bei echten Influencerinnen haben wir zum Teil das Gefühl, durch Einblicke in ihren Alltag ganz nah an ihnen dran zu sein und eine Art Verbindung zu spüren. Ich selbst bekomme auf Instagram häufig sehr persönliche Nachrichten geschickt, in denen mir Menschen quasi ihr Herz ausschütten, obwohl sie mich ja eigentlich gar nicht kennen. Wird so eine Art von Verbindung in Zukunft auch mit Maschinen möglich sein? Inken, die auch ihre eigene Beziehung zu Aurora reflektiert, hört sich zum Teil zumindest schon so ein bisschen an, als hätte sie eine neue Freundin gefunden.
Und ich finde das eine super interessante Frage, was passiert eigentlich im Bereich der Mensch-Maschine-Beziehung? Und deswegen analysiere ich mich auch selbst, wie ich ihr gegenüber trete und wie ich sie betitle, wie ich mich fühle ihr gegenüber etc. Und ich merke jetzt schon am dritten Tag, dass ich sie versuche, vor den gemeinen Kommentaren zu schützen. Also ich habe einen inneren Drang zu sagen, hey, ich stelle mich vor dich, in Anführungszeichen, obwohl sie ja kein Mensch ist. Und in mir kommen so viele Fragen auf, also so viele Metaebenen auch und auch ein bisschen philosophische Fragen, auf welchem Bewertungshorizont wir zum Beispiel sie bewerten im Generell, also mit welchen Attributen können wir sie bewerten, wie können wir sie beschreiben, wie können wir ihr in ihrem Kontext fühlen, und ich habe auf diese Frage noch keine Antwort. Ich denke, dass davon wie bei KI generell einfach eine Riesengefahr ausgeht und gleichzeitig eine Riesenchance. Ich denke, dass Mensch-Maschinen-Beziehungen sich total transformieren momentan. Und dieses Experiment ist auch wirklich darauf abgezielt, zu schauen, was passiert eigentlich, was passiert in mir und was passiert mit anderen Menschen, wenn sie mit dieser Maschine interagieren, obwohl ich ja auch immer klarstellen werde, dass es eine Maschine ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie die Beziehung sich eben entwickelt, und habe keine klare Antwort. Ich weiß nur, dass ich es wichtig finde, wachsam hinzugucken und eben dieses Experiment fortzuführen, um am Ende vielleicht die Antworten zu haben und auch, um es dann mitgestalten zu können und zu sehen, wo ging es mir schlecht, wo ging es mir gut und wie können wir das ändern für die Zukunft. Weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wird KI ja bleiben und es werden mehr Charaktere im Internet zur Verfügung stehen und sie werden unsere Aufmerksamkeit bekommen, und deswegen erfordert es halt Medienkompetenz und eben auch eine gewisse Abgrenzung wahrscheinlich.
Abgrenzung, Leute. Ein wichtiger Punkt, den Inken hier anspricht. Junge User müssen eine Medienkompetenz entwickeln, um sich an den richtigen Stellen von den KI-Avataren abzugrenzen. Auch um ihre Selbstwahrnehmung zu schützen. Insbesondere junge Frauen fällt diese Art der Abgrenzung von echten Influencerinnen im Netz schon extrem schwer. Wie krass sie sich vergleichen, möchte ich nun einmal genauer erörtern. Kommt mit, wir fahren einmal ganz kurz ins Podcaststudio und treffen dort Alisa von Darf, dem offiziellen Partner dieser Folge. Hallo, liebe Alisa, schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
Du bist bei mir, weil ihr eine ziemlich krasse Studie rausgebracht habt. Fakt 1, ich habe 5 Fakten oder beziehungsweise 5 Fragen an dich mitgebracht. Und Fakt 1 lautet, fast 8 von 10 Frauen, 79%, sagten euch bereits 2004, dass sie sich wünschten, die Medien würden diversere Frauenbilder und vor allem Körper darstellen. Ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen? Sind wir dem ein bisschen näher gekommen? Oder ist es jetzt dank KI und so weiter eher in die Ferne gerückt?
Das haben wir uns tatsächlich auch gefragt. 2004 ist jetzt schon 20 Jahre her. 20 Jahre ist es her, dass DARF damals diese DARF Real Beauty Kampagne ins Leben gerufen hat und tatsächlich damals wirklich maßgeblich auch die Mediengesellschaft so ein bisschen beeinflusst hat, im positiven Sinne. Ich kann das jetzt mal persönlich irgendwie anschneiden, kommt aus dem Marketingumfeld, gehe ich natürlich irgendwie auch noch mit anderen Augen natürlich irgendwie durch die Welt, bin aber am Ende natürlich irgendwie auch nur ein Konsument. Und ich persönlich finde schon, dass wir positive Veränderungen wahrnehmen können. Die Darstellung von Körpern und besonders auch Schönheitsidealen in den Medien hat sich irgendwie gewandelt. Die Gen Z und darunter tatsächlich sind irgendwie auch so aufgewachsen, was ja ganz schön ist. Ne? Für die ist das total normal, dass sie verschiedene Körperbilder sehen, Vielfalt sehen, Diversität sehen. Wir sehen generell super viele Brands, die irgendwie auch auf diesen Zug aufgesprungen sind, die deutlich mehr Vielfalt zeigen. Wir sehen viel mehr Diversität in den Medien. Dennoch, finde ich, kann man auch sagen, dass es noch nicht die Norm geworden ist und man irgendwie das Gefühl hat, es wird immer noch mal so diese Quotenfrau für Vielfalt abgebildet. Und zusätzlich ist gerade für das Thema Real Beauty sind in den letzten Jahren so viele neue Herausforderungen entstanden. Gerade online, aber auch so die Social Media Welt hat leider wirklich sehr, sehr viel Negatives dazu beigetragen und hatte so ein bisschen wirklich diesen Schönheitsdruck, den wir, glaube ich, irgendwie alle schon mal empfunden haben, deutlich erhöht. Es gab eine Zeit lang, es war wirklich sehr, sehr cool, fand ich persönlich, auf Social Media. Da wurden Kurven total gefeiert. Fand ich total positiv. Man ist irgendwie online gegangen und hat die Frauen wirklich in verschiedenen Größen mit all ihren schönen Kurven sozusagen irgendwie gesehen. In den letzten Jahren jedoch hat man vermehrt sehr viel dürre Models wieder gesehen, sehr, sehr dünne Körper und so ein bisschen dieses magere Schönheitsideal ist wieder so ein bisschen davor gestoßen. Ich weiß nicht, ob du es auch schon einmal gesehen hast, aber es gab diesen einen Trend auch, dass du quasi stehst, beide Beine sind zusammen, aber man muss trotzdem so eine Lücke sozusagen zwischen den beiden Oberschenkeln haben. Weil das
Spoiler habe ich nicht.
Okay. Ich auch nicht. Ich bin auch froh darüber, dass ich das nicht habe, weil es ist deutlich zu dünn und ich glaube einfach gar nicht mehr gesund. Aber das führt natürlich zu Schönheitsdruck, toxische Ideale, geringes Selbstwertvertrauen und das ist all das, wo wir mit DARF einfach nicht für stehen wollen und weiterhin in diesem Umfeld irgendwie auch für Veränderungen stehen wollen. Und wir haben uns halt gedacht mit dieser Studie, was ist denn eigentlich gerade diese Lage der Nation, was ist in diesen 20 Jahren passiert, wie sehen denn Frauen gerade eigentlich Real Beauty, was ist in diesen 20 Jahren, also ist wirklich Veränderung in den 20 Jahren passiert? Oder ist es eigentlich irgendwie wieder in eine negative Richtung gelaufen? Und wir haben tatsächlich die größte und aktuellste Beauty-Studie haben wir tatsächlich jetzt gerade mit DARF gestartet und ins Leben gerufen, passend zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Und da ist es tatsächlich so, dass 7 bis 10 Frauen angeben, dass der Druck, schön zu sein für sie, in den letzten 8 Jahren leider enorm zugenommen hat. Das heißt, wir sehen tatsächlich auch innerhalb dieser Studie, dass sich nicht so viel verändert hat in den 20 Jahren, wie wir uns irgendwie erhofft haben.
Total. Ihr sprecht in dieser Studie auch von einer Beauty-Checklist.
Was steht auf dieser Beauty-Checklist drauf, beziehungsweise was wollen gerade auch junge Frauen erreichen? Also laut den Studienergebnissen, und wir haben dieses Mal nicht nur Frauen, sondern auch Mädchen befragt, war ganz schön eigentlich auch mal Mädchen zu inkludieren, weil am Ende merkt man auch schon in wirklich jungem Alter, dass es dort irgendwie ein Thema ist, gerade was Selbstwertgefühl angeht.
Von welchem Alter sprechen wir da, wenn wir wirklich junge Mädchen meinen?
Ja, wir haben wirklich angefangen schon ab dem 10 Jahre, glaube ich. Ja, 10 Jahre haben wir schon mit eingeflossen. Das heißt, wir haben wirklich hier wirklich sehr junge Daten auch irgendwie mit einfließen lassen. Und da gibt tatsächlich die Mehrheit an, dass von ihnen in erster Linie erwartet wird, dass sie gesund aussehen. Das ist irgendwie ein Paradox dazu, wenn man die Liste weiter runtergeht, weil auch in dem Rest der Liste steht, schlank sein ist ein Riesenthema, schmale Taille, aber trotzdem kurvig sein. Das heißt, das sind Dinge, die schwer zu erreichen sind. Also ich würde auch total unter Druck geraten, wenn ich jetzt irgendwie mir diese Checkliste angucke, weil das utopisch ist, genau dieses Körperbild irgendwie zu erreichen. Am Ende haben wir alle ja auch nicht die gleichen Körpertypen. Und für jeden Körper bedeutet gesund aussehen ja irgendwie auch was anderes. Das heißt, auch da ist es super, super wichtig, dass irgendwie jeder so sein kann, wie er möchte. Und wir als Marke mit Darf haben uns so ein bisschen als Mission gesetzt, gegen diesen Druck jetzt gegen anzugehen. Noch viel verstärkter als früher schon. Natürlichkeit ist nach wie vor für uns ein Riesenthema und sollte im Vordergrund stehen, sodass einfach jeder irgendwie so sein kann, wie er ist. Echt und einzigartig ist einfach für uns super wichtig.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, schmale Taille, das ist ja quasi diese Sanduhr-Silhouette, die es ja auch nicht erst seit heute gibt oder seit gestern. Das ist ja schon diese Disney-Figur-Silhouette. Wenn wir uns anschauen, wie diese ganzen Disney-Prinzessinnen zum Beispiel aussehen, das ist ja immer diese klassische Sanduhr-Silhouette. Wie deckt sich das denn, also wie deckt sich diese Art der Körperform mit den Bildbearbeitungen, die junge Frauen online an sich selbst vornehmen?
Ja, du hast recht. Diese Körperform geht unfassbar weit zurück. Eigentlich schockierend, weil es kommt aus wirklich sehr, sehr schönen, positiven Disney-Filmen, die überhaupt nicht irgendwie negativ verankert sein sollen. Aber irgendwie im Grundgedanken ist das genau natürlich eine Figur bei Frauen, die gewisse Dinge bei Frauen in der Realität auslösen und die man natürlich irgendwie gerne nachahmen möchte. Ja, kann man jetzt irgendwie auf Social Media natürlich auch durch diverseste Bildbearbeitungstools umsetzen. Am Ende ist es super schwer zu sagen, ob das jetzt irgendwie auch der häufigste Hack ist, sage ich mal, um jetzt die Bilder zu bearbeiten. Gerade auf Instagram sind ja auch, das Selfie-Game ist da ja besonders stark. Sehen wir alle irgendwie in unserem Feed. Am Ende gibt es 1000 andere Dinge noch, wie du irgendwie dein, gerade in dem Fall dann ja auch Gesicht irgendwie bearbeiten kannst. Ob es irgendwie darum geht, den Teint zu retuschieren, makellose Haut zu haben oder generelle Gesichtsbearbeitung, gibt es zig Möglichkeiten.
Und das Krasse ist ja einfach schon, dass die Instagram-Kamera und auch die TikTok-Kamera, die lässt dein Gesicht an sich ja schon komplett anders aussehen. Auch wenn du gar keinen Filter drauf hast, sieht dein Gesicht komplett anders aus, weil die quasi schon in der App einen integrierten Filter drauf haben. Und das checkst du gar nicht. Und wenn du dann einfach mal in die normale Kamera-App guckst, dann siehst du ja allein schon einen ultra krassen Unterschied.
Ja, total. Gerade ich finde es auf TikTok noch viel schlimmer.
TikTok ist super heftig.
Ich gucke da wirklich manchmal rein und denke so, okay, hallo, wer ist das denn heute? Also ist schon wirklich, ich finde es immer wieder schockierend. Wir hatten irgendwann einmal intern bei uns im Unternehmen eine Challenge, dass jeder Mitarbeiter mal einmal selber sein TikTok-Bild versus Reality sozusagen einmal posten sollte. Und es war schon, also es ist verrückt wirklich, was da alleine schon irgendwie durchkommt. Und das ist noch nicht mal ein starker Filter irgendwie, ne? Aber man sieht das tatsächlich auch in der Studie, dass jede dritte Frau und jedes vierte Mädchen in Deutschland sich durch künstliche Bearbeitung irgendwie unter Druck gesetzt fühlt und irgendwie dazu verleitet fühlt, auch das Aussehen dementsprechend irgendwie zu verändern und anzupassen. Und ich finde, das Schockierende daran ist eigentlich, dass uns allen bewusst ist, dass es nicht echt ist, sondern dass es fake ist, weil wir vielleicht selber natürlich mit irgendwelchen, ne, künstlichen Filtern arbeiten. Wir wissen, wie Social Media eigentlich aufgebaut ist, dass dort immer nur das Schönste des Lebens, sag ich mal, gezeigt wird. Von daher erschreckend, dass trotz dieses Bewusstseins immer noch dieser Wunsch da ist, irgendwie, ne, genau so perfekt auszusehen. Auf der anderen Seite kann ich es nachvollziehen, weil einmal das Bild gesehen, ist es halt da. Ne? Mhm. Man kann das ja nicht irgendwie wieder aus dem Kopf wegbekommen, sondern man hat es halt einfach schon gesehen. Umso wichtiger einfach auch als Marke, die irgendwie ja doch dann eine Verantwortung trägt, passende Maßnahmen zu ergreifen. Und wir haben zum Beispiel als Marke Darf ganz wichtig uns digitale Standards irgendwie auch vorgesetzt, wie denn die Frau dargestellt werden sollte. Dementsprechend nicht bearbeitet und nicht verändert, um da wirklich auch für wahre Schönheit im Netz zu sorgen.
Und ihr sagt auch nicht gespiegelt.
Richtig.
Und deswegen muss ich neulich an euch denken, weil du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich wurde als Speakerin für eine Veranstaltung gebucht, passiert ja häufig. Und dann, die Veranstaltung findet im Sommer statt und ich öffne LinkedIn und hatte diesem Veranstalter Bilder von mir zur Verfügung gestellt, die eine Fotografin gemacht hat, bei sehr schönem Licht. Die Bilder sind total schön, aber sie sind halt nicht bearbeitet in dem Sinne, dass sie mir jetzt, ich lege zum Beispiel auch immer großen Wert darauf, dass man mir meine Narbe am Hals nicht wegretuschiert. Und auch wenn ich in einer Sendung sitze, also vor der Kamera bin, sage ich auch immer in der Maske, nee, die Narbe müsst ihr nicht überschminken. So, die gehört halt dazu. Und dann öffne ich auf jeden Fall LinkedIn und sehe die Ankündigung für diese Veranstaltung und sehe ein Bild von mir. Das Bild, was ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, aber erstens gespiegelt und zweitens mit dem heftigsten Weichzeichner überhaupt drüber. Ich habe mich wirklich fast selber nicht erkannt, weil ich aussah wie so ein digitaler Avatar und ich dachte so, krass, das muss da runtergenommen werden, weil es ist genau das, was du sagst. Man hat eine Verantwortung, ihr als Marke, aber jeder oder jede öffentliche Person hat ja auch eine Verantwortung.
Ja, jeder Einzelne, ja.
Und deswegen habe ich gesagt, das Bild muss weg, das funktioniert nicht.
Aber schon verrückt, dass wirklich jemand da eingreift und dein, so wie du ja bist quasi, einfach eigenständig, ohne auch Erlaubnis, irgendwie jetzt mal dein Bild verändert sozusagen. Ich finde das irgendwie schon eingreifen in so eine Persönlichkeitsrecht schon fast, dich da irgendwie so anders darzustellen, wie du eigentlich gar nicht bist.
Total. Was ich in eurer Studie aber auch erschreckend finde, was junge Menschen, speziell junge Frauen, tun würden, um sich selber so darzustellen oder beziehungsweise diese Checklist, über die wir vorhin gesprochen haben, wirklich zu erreichen. Also was würden junge Frauen tun, um diese Checklist für sich abhaken zu können?
Ja, das willst du eigentlich gar nicht wissen.
Ich habe es ja gelesen.
Oder ihr wollt es gar nicht wissen. Das ist sehr, sehr schockierend, ehrlich gesagt. Wir haben die Studienergebnisse vor mehreren Monaten bei uns im Büro quasi das erste Mal bekommen und durchgelesen. Und ich habe, glaube ich, noch nie so einen stillen Meetingraum erlebt, weil da teilweise wirklich unfassbar schockierende Ergebnisse rausgekommen sind, die wir A, so natürlich nicht erwartet hatten, weil nach 20 Jahren irgendwie kämpfen für Real Beauty haben wir irgendwie uns deutlich positivere Ergebnisse erhofft. Und auf der anderen Seite hätten wir sie einfach niemals so schockierend erwartet, wie sie dann letztendlich dann doch auf unserem Tisch gelandet sind. Ein schockierender Fakt ist, glaube ich, der für mich schockierendste gewesen, ist, dass ein Drittel der Frauen in Deutschland tatsächlich ein Jahr ihres Lebens opfern würden, um ihr eigenes Schönheitsideal zu erreichen.
Ein Drittel.
Das ist extrem viel. Und ein Jahr.
Das ist halt einfach nur ultra krass.
Ja, und das Krassere war noch, das ist quasi dann die Steigerung dessen, dass eine von fünf, sogar fünf Lebensjahre opfern würden, um das gesellschaftliche Ideal, also nicht ihr eigenes Ideal, sondern tatsächlich das gesellschaftliche Ideal sozusagen zu erfüllen. Was ich ja nochmal persönlich viel krasser finde, weil es ja eine Sache, wenn ich für mich selber irgendwie ein Ideal bestimmt habe, aber das andere wird mir auferlegt von außen, weil es quasi mit der Zeit so entstanden ist und sich irgendwie nie verändert hat und teilweise irgendwie immer noch schlimmer wird, was das irgendwie angeht und diesen Schönheitsdruck dadurch halt so stark befördert. Und dementsprechend finde ich das auch wirklich unfassbar traurig irgendwie auch, dass tatsächlich so viele Menschen oder Frauen in dem Fall, tatsächlich auch Männer dabei gewesen in der Studie, es sind nicht immer nur die Frauen, die das so empfinden.
Mhm. Also das war tatsächlich auch der Fakt, der mich am krassesten schockiert hat in eurer Studie. Ich werde diese Frage auch auf jeden Fall nochmal in meiner Instagram-Story platzieren und schauen, wie da so die Resonanz ist. Jetzt wollen wir den Zuhörenden aber natürlich einen positiven Ausblick geben und sie jetzt nicht so im Düsteren stehen lassen. Wir wissen nach dieser Folge,
dass KI-generierter Content, dass diese Inhalte einfach zunehmen werden. Wir können es eigentlich gar nicht verhindern. Was brauchen wir, damit sich junge Menschen beim Anblick dieser Inhalte gut fühlen?
Ja, ich glaube auch, dass wir das auf keinen Fall verhindern können. Es ist ja sowieso, glaube ich, 2025 wird vorausgesagt, dass 90% der Online-Contents quasi von künstlicher Intelligenz erstellt werden sollen. Das ist nächstes Jahr. Also steht irgendwie vor der Tür. Ich persönlich finde aber auch, dass künstliche Intelligenz nicht durch die Bank weg irgendwie negativ ist. Man muss sie halt einfach nur richtig einsetzen und irgendwie sicherstellen, dass wahre Schönheit weiterhin geschützt wird, sozusagen. Und am Ende ist es dann, glaube ich, diejenigen, die was beeinflussen können, und wie unter anderem wir als Marke DARF, dass sie quasi darauf achten, wie sie denn kommunizieren und wie sie sozusagen Frauen abbilden. Das ist das eine. Klar ist jeder irgendwie selber dafür verantwortlich. Die Influencer, die natürlich mittlerweile auch einen sehr, sehr großen Teil dazu beitragen, gerade in der Social-Media-Welt, aber auch generell viele Leute in der Gesellschaft. Da kann wirklich, glaube ich, jeder irgendwie was zu beitragen. Wir als Marke jedoch haben ja schon immer irgendwelche Versprechen sozusagen erweitert. Wir haben, wie wir schon kurz angesprochen, ne, keine digitale Veränderung sozusagen, ne, keine Spiegelung etc. Wir haben aber das Versprechen jetzt dieses Jahr innerhalb unseres Jubiläums nochmal erweitert. Und wir haben gesagt, dass wir tatsächlich niemals künstliche Intelligenz anwenden werden, um Frauen zu erstellen oder zu verändern. Dementsprechend, glaube ich, ist das ein guter erster Schritt, um so ein bisschen dem entgegenzuwirken, sicherstellen, dass wahre Schönheit irgendwie geschützt wird. Ich glaube, es könnten sehr, sehr viele andere Marken noch irgendwie mit drauf aufspringen. Wir haben jetzt irgendwie mal den Anfang gemacht, weil es einfach gerade ein super relevantes Thema ist. Und ich glaube, man muss einfach in der Zukunft noch mehr für Transparenz und für Aufklärung sorgen. Gerade
Kennzeichnung.
Bei den
Kennzeichnung ist richtig, sehr wichtig.
Kennzeichnung, nicht nur bei Marken, sondern tatsächlich auch bei Influencern, auch in Social Media Kanälen. Ist einfach das A und O, für Aufklärung zu sorgen. Gerade bei den jüngeren Mädels einfach super, super wichtig, weil die das teilweise nicht differenzieren können. Wir Frauen, für uns ist es ja teilweise schon schwer, das zu differenzieren. Wie soll das dann ein 12-jähriges Mädchen machen, was zum ersten Mal irgendwie auf TikTok unterwegs ist? Und im Rahmen dessen, ganz cool, haben wir dieses Jahr eine neue Kampagne gelauncht, die heißt Keep Beauty Real, wo es wirklich darum geht, einmal aufmerksam zu machen, was passiert denn eigentlich gerade mit künstlicher Intelligenz? Wie kann künstliche Intelligenz quasi wirklich in Real Beauty quasi negativ rein, sozusagen? Was passiert da eigentlich? Wie geht Vielfalt unter innerhalb dessen? Und was sollten wir machen, um irgendwie dem entgegenzuwirken? Und ich habe, das fand ich ganz spannend, innerhalb dieser Kampagne nie so drüber nachgedacht, aber am Ende haben wir als Gesellschaft ja auch künstliche Intelligenz gefüttert. Das ist ja nicht so, dass die selber drauf gekommen ist, was schön ist oder ne, was die Schönheitsideale sind in der Gesellschaft, sondern wir haben es durch Liken, durch Kommentieren, durch Suchverhalten eigentlich ja dazu getrieben, dass genau so künstliche Intelligenz arbeitet, wie sie gerade arbeitet.
Und ich glaube, das macht ganz gut deutlich, dass wir alle eine Verantwortung haben. Nicht nur die Marken, sondern alle, die im Internet unterwegs sind. Und ich hoffe, wir konnten euch das mit dieser Folge ein bisschen näher bringen und euch auch einen kleinen Ausblick geben, was uns alle in Zukunft so erwartet. Und ich glaube, zumindest das erste Versprechen von DARF, keine digitale Veränderung an Frauenkörpern und Frauen vorzunehmen, können wir uns eigentlich alle mal auf die Fahne schreiben. Wenn wir etwas online stellen, wischen wir dann in der Story nochmal nach rechts, um den Weichzeichner drüber zu legen, oder lassen wir es einfach so, wie es ist, weil wir wissen, dass uns so viele andere Frauen sehen und gegebenenfalls auch noch jüngere Frauen, denen wir natürlich ein gutes Gefühl vermitteln wollen und denen wir auch ein gutes Vorbild sein wollen. Ich freue mich über euer Feedback zu dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst uns wie immer gerne eine sweete Bewertung. Und ein dickes Dankeschön geht raus an Ole, der diese Folge geschnitten hat. Bis zum nächsten Mal.
Stay hungry.